Wusstet ihr, dass ein Rhododendron die Nationalblume von Nepal ist? Und dass der Nektar mancher Arten in der asiatischen Küche verwendet wird? Rhododendron sind spannender, als man so denkt.
Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Garten-Podcast Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Garten-Nerds und PflanzenfreundInnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, es wird ein bisschen farbenfroh, es wird aber auch ein bisschen altbacken heute. Es geht natürlich um den Rhododendron.
Hey, hey, altbacken.
Es gibt, glaube ich, keinen Kleingartenverein, wo nicht mindestens einer davon rumsteht. Ich meine, sie sind ja auch schön, ne?
Sie sind manchmal schön, genau. Wenn sie blühen, sind sie richtig toll und sie sind ja auch im Winter grün. Und das sind schon ein paar Vorzüge, die sie haben, muss man einfach mal so sagen.
Wo kommen die eigentlich her? Woher stammen denn diese Rhododendrinsen? Was ist denn die Mehrzahl von Rhododendron?
Rhododendron und die Mehrzahl ist Rhododendren.
Ah, okay, alles klar. Woher kommen denn diese Rhododendren?
Die kommen zum Teil sogar aus Deutschland. Also es gibt in Deutschland zwei heimische Arten und zwar heißen die rostblättrige Alpenrose und die bewimperte Alpenrose.
Auch wer, süß, denkt sich, ne? Wer denkt sich denn diese süßen Namen immer aus?
Ich weiß es auch nicht. Ansonsten, die meisten Rhododendren, also die sind schon sehr verbreitet in der nördlichen Halbkugel unseres Globus, vom Himalaya über Europa, Australien bis Nordamerika. Okay, Australien ist Südhalbkugel. Und vom Meeresniveau bis auf über 5000 Meter. Die meisten Rhododendren, die wir hier so mit Rhododendron in Verbindung setzen, die stammen so aus den kalten Regenwäldern Asiens. Und da hat man dann auch schon gleich eine Idee, was für Standorte die mögen.
Deutschland ist ja auch quasi ein kalter Regenwald. Jedenfalls aktuell, wir zeichnen gerade eher so im Winter auf und so transparent müssen wir gerade mal sein. Und doch, so ab Herbst ist Deutschland eher ein kalter Regenwald, würde ich sagen.
Oh, das finde ich entzückend. Ja,
nicht ganz so schön.
Tatsächlich.
Und es gibt ja nicht nur diese eine lilane, pinke Variante von dem Rhododendron, sondern auch noch ein paar andere. Wie unterschiedlich können die Rhododendren sein?
Die sind echt super unterschiedlich. Also es gibt über 1000 Arten. Nicht Sorten, sondern Arten von Rhododendron. Und da gibt es Zwergformen, die werden nur so 2 Zentimeter hoch und andere riesige Bäume, die werden 30 Meter hoch.
Bäume.
Eieiei. Genau, also es steckt mal wieder mehr dahinter, als man so denkt. Hinter einem schnöden Rhododendron tut sich auch so eine ganze Welt auf. Manche wachsen sehr schön als einzelne Solitäre, andere kannst du als Bodendecker in Massen pflanzen. Es gibt immergrüne und auch laubabwerfende Arten. Manche bilden diese riesigen Blüten, die wir alle mit Rhododendron so verbinden. Aber es gibt auch manche, die nur so ganz, ganz winzige Blüten machen. Auf jeden Fall, die meisten von denen sind sehr, sehr langlebig. Und wenn der Standort stimmt, dann sind sie eigentlich auch sehr pflegeleicht. Außer, dass man welke Blüten ausbricht und düngen, ist da dann eigentlich nicht so viel zu tun.
Du sagtest langlebig. Wie lange können die denn insgesamt leben?
So 100 Jahre.
Ach.
Ja, wie meine Tante Hildchen, können die schon werden.
Ja, fein.
Und so manche werden ja auch, also selbst hier bei uns in Deutschland können Rhododendron, weiß ich nicht, 5-6 Meter hoch werden, wenn alles passt. Also die können schon richtig das Nachbarhaus gut verdecken.
Und was muss ich denen bieten, außer ab und zu mal düngen und vielleicht ein bisschen Liebe zukommen lassen? Was muss ich noch machen, um den Rhododendron gut zu Größe und Langlebigkeit zu verhelfen? Du sagtest gerade Standort. Was macht denn einen guten Standort aus für einen Rhododendron?
Der Rhododendron ist sehr speziell. Der braucht nämlich sauren Boden. Das haben wir in manchen Regionen Deutschlands ganz automatisch, also so im Nordwesten zum Beispiel und in anderen Regionen, da wo es auch eher so Richtung moorig ist, da ist der pH-Wert niedrig, das heißt der Boden ist sauer und das mögen die gerne. Die mögen auch gerne einen sehr humusreichen Boden und optimal ist Halbschatten. Also pralle Sonne gefällt denen gar nicht gut. Da kriegen die tatsächlich Sonnenbrand und das bedeutet dann richtig so vertrocknete, nekrotische Stellen auf den Blättern. Das mögen die wirklich gar nicht. Zu wenig Licht, also totaler Schatten ist aber auch wieder nicht gut.
Ach herrje.
Ja, genau. Und je höher die Luftfeuchtigkeit, umso höher ist die Sonnentoleranz. Nun kann man die Luftfeuchtigkeit meistens ja nicht so gut beeinflussen. Du kannst ja natürlich einen Teich in den Garten setzen, aber wer hat dazu schon den Platz? Und es ist auch so eine gewisse Sorteneigenschaft. Je nach Sorteneigenschaft können die Bodenansprüche auch variieren.
Apropos Boden, also lohnt es sich dann auch wirklich, so eine Rhododendron-Erde zu benutzen, die halt schon grundsätzlich ein bisschen saurer ist?
Ja, unbedingt. Okay. Also das musst du, wenn dein Boden nicht natürlicherweise sauer ist, dann musst du das unbedingt machen, sonst wächst der nicht, der mäkelt rum, der blüht nicht anständig und so weiter. Also das hat echt keinen Sinn, das auszuprobieren, es sei denn, du nimmst spezielle kalktolerante Sorten. Das sind diese sogenannten Incarho-Sorten. Das ist so eine ganze Gruppe an verschiedenen Sorten, die verschiedenfarbig blühen. Und die vertragen auch kalkhaltigen Boden, wie wir ihn hier im Weserbergland zum Beispiel ja auch haben. Und da musst du diesen ganzen Zinnober nicht machen für den niedrigen pH-Wert. Aber ansonsten wirklich für sauren Boden sorgen ist ganz, ganz wichtig.
Okay. Was kann ich dem Herrn Fräulein Rhododendron noch Gutes tun, damit er gut wächst?
Also was die nicht mögen, ist Wind. Windgeschützt sollte es also möglich sein. Das liegt auch daran, weil der Wind den Boden so schnell austrocknet. Und trockenen Boden mögen die echt überhaupt nicht. Also Rhododendron in die Sonne pflanzen und danach noch wenig gießen und so weiter, das ist alles, das funktioniert alles nicht.
Aber lass mich raten, Staunässe ist auch schon wieder verkehrt.
Da hast du genau recht. Wobei es wirklich sehr, sehr wenige Pflanzen gibt, außer Sumpfpflanzen, die überhaupt mit staunassem Boden klarkommen. Aber Rhododendron wirklich gar nicht. Die sind Flachwurzler, das heißt noch mal mehr trockenheitsempfindlich und deswegen, egal was du tust, auf jeden Fall den Boden immer schön bedecken, also immer schön mulchen mit sauren Materialien, saurer Erde, Rindenmulch ist an der Stelle dann auch mal okay.
Und was mache ich, wenn mein Gartenboden so gar nicht passt? Kann man da irgendwie ein bisschen tricksen?
Ja, wenn du wirklich dann trotzdem Rhododendron haben willst, was ich mal doch ein bisschen in Frage stellen möchte. Aber
unbedingt will ich ein Rhododendron haben.
Ja, genau. Altbacken habe ich noch so im Hinterkopf.
Vergiss sie jetzt nicht so schnell.
Ah, nein, überhaupt nicht. Also wenn du das unbedingt haben willst, dann musst du wirklich das Pflanzloch, wenn du neu einpflanzt, richtig groß ausheben. Also 2,5 mal so groß wie der Wurzelballen ist Minimum und da komplett ganz viel saure Erde reingeben. Da haben wir von Neudorf natürlich torffreie Neudohum, Rhododendron und Hortensienerde zu bieten. Die kannst du da nehmen und die musst du da auch nehmen, damit der Boden eben passend ist und auch immer wieder mit dieser sauren Erde mulchen, also den Boden abdecken, jedes Jahr aufs Neue, damit das bloß möglichst sauer bleibt. Du kannst zusätzlich noch mulchen mit anderen sauren Materialien, wie zum Beispiel schon genannt Rindenhumus oder auch Erde aus Nadeln, Fichtennadeln vom Weihnachtsbaum oder was auch immer. Ja, alles ist erlaubt, was sauer ist.
Einfach mal Zitrone reinschmeißen.
Ja, war klar.
Ja, sorry, Steilvorlage. Also ich kann mir vorstellen, dass dann auch der Dünger wahrscheinlich ein spezieller sein muss, wenn da jetzt schon so penibel drauf geachtet werden muss, dass es halt auch die richtige Erde ist. Was für einen Dünger nehme ich denn da am besten?
Ja, nicht überraschend wäre das Beste ein organischer Dünger. Damit fängt schon mal an. Und dann haben wir von Neudorf natürlich einen AZ-Rhododendron-Dünger. Das ist ein Granulat, was du ausstreust und dann so ganz vorsichtig so ein bisschen mit der Hand oder ein noch vorsichtiger mit so einem kleinen Grubber oder Hake oder sowas einarbeitest und auch angießt. Das kannst du schon gleich bei der Pflanzung machen und dann jedes Jahr im Frühjahr, so im März, April, einmal düngen. Das ist wunderbar. Und nach dem Düngen auch gleich gießen, damit das Granulat auch gleich aktiviert wird sozusagen und wirken kann. Apropos Gießen, dazu ist auch noch zu sagen, bitte, bitte mit Regenwasser gießen. Also wenn wir hier in Hameln gießen würden, dann wäre das alles ziemlich schwierig, weil unser Trinkwasser ist sehr, sehr kalkhaltig und das vertragen natürlich dann Rhododendron auch nicht, also die brauchen dann Regenwasser.
Genau wie meine Haare, die vertragen das auch nicht.
Ja, ja, genau.
Naja, wie sieht's denn mit Kübeln aus? Du weißt ja, ich bin Balkonfreundin, ich habe einen schönen großen Balkon, einen Garten auch, den ich mitnutzen kann in meiner Mietwohnung, in meinem Häuschen, in dem ich da wohne. Wie sieht's denn aus mit den Kübeln? Kann ich einen Rhododendron, wenn ich einen haben wollen hätten würde, ne? Aber kann ich den dann auch in einen Kübel setzen oder ist er da komplett unglücklich?
Ich stelle ihn mir gerade vor auf deinem Balkon. Ein richtig schöner Rhododendron. Das geht. Also keine Ausrede. Das geht total gut. Also würde ich natürlich schon eher dann Sorten nehmen, die nicht so hoch werden. Klar, aber gerade dadurch, dass die Flachwurzler sind, sind die gut für Kübel geeignet. Standortmäßig gilt natürlich das Gleiche wie fürs Beet, also Halbschatten und windgeschützt. Und der Kübel sollte schon mindestens so 30 cm hoch und breit sein, damit da ein bisschen Platz ist. Ganz gut ist es auch, wenn du in das Gefäß erstmal ein bisschen Kies gibst oder Blähton oder sowas, damit für eine gute Drainage gesorgt wird, damit das Wasser schnell abziehen kann. Und da geht natürlich auch wieder gut unsere torffreie Neudohum, Rhododendron und Hortensienerde, ist ja klar. Düngen kannst du da, ich finde es in Kübeln ist es einfacher mit einem flüssigen Dünger. Da passt gut unser flüssiger AZ-Hortensiendünger. Den kannst du immer wieder in Abständen von ein paar Wochen mit ins Gießwasser geben. Und das Gießen nicht vergessen ist da im Kübel natürlich ganz, ganz wichtig. Rhododendron sind ja eigentlich nicht so frostempfindlich, aber im Winter solltest du die schon mit einem Vlies so ein bisschen abdecken, weil der Wurzelraum ist natürlich auch ein bisschen ungeschützter in so einem Kübel. Also auch den Kübel so mit isolierenden Materialien einwickeln und auch raus aus dem Regen schieben, dass der nicht so viel Regen abbekommt.
So mancher findet ja den Rhododendron wunderschön, darüber lässt sich ja streiten, aber sind sie denn überhaupt auch bienenfreundlich? Wie finden die Insekten den Rhododendron?
Die sind damit ganz okay, sag ich mal. Also es gehen schon die Hummeln sehr gerne rein, auch die Honigbienen gehen rein. Bei Wildbienen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob die da wirklich reingehen. Also ich habe das jetzt noch nicht so beobachten können. Es gibt aber ein paar Schmetterlinge, die da auch rangehen. Und insofern ist das schon insektenmäßig ganz in Ordnung. Kann man machen.
Und wie sieht's mit Schneiden aus? Das ist ja auch immer so ein Thema für sich. Muss ich schneiden oder wächst der besser unbeschnitten?
Besser unbeschnitten, weil wenn du ihn schneidest, der treibt dann erstmal so ein bisschen zögerlich nur aus und dann sieht so der gesamte Strauch, der sieht dann einfach nicht mehr so richtig schön aus. Also man sieht einfach noch sehr, sehr lange, dass du geschnitten hast. Trotzdem ist es möglich, wenn er ein paar Jahre am Standort gestanden hat, kannst du ihn schon zurückschneiden. Durchaus, wenn der Platz nicht mehr da ist, auch ein bisschen radikaler, aber stell dich darauf ein, dass es dann ein bisschen dauert, bis er wieder richtig schön geworden ist. Was du wissen solltest, ist, dass sich die Blüten immer am vorjährigen Holz bilden. Also das, was dieses Jahr wächst, wird keine Blüte zeigen und tragen, sondern erst im nächsten Jahr kommen da die Blüten dran. Das heißt, bis zur Blüte nach dem Schnitt dauert es dann nochmal ein Jahr länger. Und was du, apropos nach der Blüte, kann ich vielleicht auch gleich noch erzählen, was schon ganz sinnvoll ist, wenn du nach der Blüte die verwelkten Blüten abknipst, rausschneidest, abknipsen, wie auch immer.
Sieht ja auch sonst ein bisschen doof aus, ne?
Ja, auch das finde ich ja in meinem Garten gar nicht so schlimm, aber der Rhododendron steckt da sonst noch so viel Kraft rein, um das zum vollständigen Verwelken zu bringen, sozusagen. Und das kann man dem einfach ersparen, also einfach rausschneiden.
Kann denn so ein Rhododendron auch zu einem richtigen Sorgenkind werden bezüglich Schädlinge? Worauf muss man da achten? Das ist ja eigentlich bei jeder Pflanze, die wir so durchgehen, auch immer ein Punkt, den wir auf jeden Fall abklären müssen. Welche Arten von Schädlingen gibt es denn da bei Rhododendren, die auftreten können?
Also es gibt tatsächlich nicht so richtig schlimm viele, aber ein paar gibt es eben doch, wie überall. Dazu gehört vor allen Dingen die Rhododendron-Zikade. Das ist eine relativ große Zikade, die ist bestimmt so 2 Zentimeter groß, grün und rot gemustert, also so rote Streifen hat die. Ist eigentlich sehr dekorativ.
Ist das so ein Käfer?
Nee, eine Zikade, richtig.
Was ist denn eine Zikade?
Das geht so ein bisschen in Richtung Grashüpfer.
Ah ja.
So ganz grob gesagt, das kriege ich bestimmt Haue, aber ganz grob gesagt mit den Grashüpfern verwandt.
Okay.
Natürlich eigentlich ganz anders. Man lernt nie aus,
Mensch, hier bei einfach natürlich Gärtnern.
Ja, ja, ja.
Zikaden,
ja.
Sowas Schönes.
Die ist auch so ein bisschen trickreich, also die saugt an den Knospen, wenn die noch nicht aufgegangen sind. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm, die Knospe verträgt das, dann ist da halt ein kleines Löchlein drin, ist gar nicht wild, aber es gibt einen Pilz, den diese Rhododendron-Zikaden an ihren Mundwerkzeugen von Knospe zu Knospe tragen können. Und dieser Pilz, Ist das Knospensterben, also es nennt sich dann Knospensterben, weil die Knospen, die damit infiziert werden, die trocknen einfach ein, die öffnen sich einfach überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich doof, weil wenn Rhododendron so gar nicht mehr blühen oder nur noch so ganz vereinzelte Blüten haben, dann sieht das ziemlich doof aus und dann ist der ganze Reiz am Rhododendron irgendwie weg. Das heißt, dagegen sollte man tatsächlich etwas tun. Und tun kannst du auch locker was dagegen. Du kannst natürlich die ganzen befallenen Knospen entfernen und auch vernichten, also nicht kompostieren. Das geht bei kleineren Rhododendren, kann man das machen, bei größeren und höheren vor allen Dingen, da wird es dann schon mal ein bisschen schwierig. Gut ist natürlich, wenn man einen naturnahen Garten hat, wie immer, dann sind da schon alle möglichen anderen Insekten da, die sich vielleicht um die Rhododendron-Zikade kümmern können. Du kannst aber auch, wenn du die Zikaden entdeckst, Gelbtafeln, beleimte Gelbtafeln, so an Bambusstäben direkt über die Blätter hängen. Und dann ab und zu bei jedem Gang im Garten ab und zu mal an den Zweigen so ein bisschen rütteln und schütteln, damit die auffliegen. Damit fängst du schon eine ganze Menge ab. Wenn das alles nichts nützt, dann kannst du auch zu unserem Spruzid schädlingsfrei greifen. Und musst da aber die Zikaden treffen, weil nur die Zikaden, die du getroffen hast, die sterben dann leider auch ab.
Meine Haustiere auch? Und meine Kinder oder nur die Zikaden mit dem Spruzid?
Nur die Zikaden. Also die Kinder und Haustiere natürlich fernhalten, aber wenn die ein paar Tröpfchen abkriegen, aus rechtlichen Gründen darf ich das wahrscheinlich wieder gar nicht sagen, aber dann ist das nicht so schlimm. Es ist ein Naturpyretrum da drin und Rapsöl. Also das ist auch nach einem Tag bei Lichteinfall ist das wieder abgebaut. Insofern kein großes Problem.
Okay. Gibt es denn noch weitere Feinde des Rhododendron außer mir?
Ja. Und der Zikade? Dass ich dich jetzt immer noch nicht überzeugen konnte.
Verdammt. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Ne? Also ich halte sie aus, ich muss keinen selber haben.
Nein, musst du ja auch nicht. Es gibt da dann noch den gefurchten Dickmaulrüssler.
Den was?
Den gefurchten Dickmaulrüssler.
Wer hat sich das denn schon wieder ausgedacht?
Ja, ich habe keine Ahnung. Das sind ja meistens sehr alte Namen, diese ganzen Bezeichnungen von den Leuten, die als erstes entdeckt haben, so bezeichnet. Das ist so ein Käfer, den sieht man kaum, weil der meistens nur nachts unterwegs ist. Der kann auch gar nicht fliegen, aber der kann laufen, der kann auch bis in den fünften Stock hochkrabbeln an so einem Haus. Also auf dem Balkon bist du da vor dem nicht sicher.
Ich glaube, ich hatte den auch schon mal.
Also wo Rhododendron ist und auch so manche andere andere leckere Pflanzen wie Efeu, wilder Wein und so, da geht der Dickmaulrüssler gerne ran. Die Erwachsenenkäfer fressen an den Blättern. Blöde ist, dass die Larven an den Wurzeln fressen. Und bei jüngeren Pflanzen kann so eine Jungpflanze dann auch mal absterben, wenn der Befall stark genug ist. Das ist halt blöd. Die Käfer, also daran erkennst du den Befall, die Käfer, die fressen so U-förmige Buchten in die Blätter rein. Das sieht aus wie mit so einem Locher eigentlich, so halbkreisförmige Teile rausgestanzt aus den Blättern.
Ja, ich glaube, ich hatte den Kollegen mal.
Ja, und gegen den Käfer an sich kannst du gar nichts tun, aber gegen die Larven im Boden und gegen die Puppen, da kannst du was tun. Und zwar ganz biologisch mit den HM-Nematoden. Das sind so Fadenwürmer, die kann man bestellen. Über unser Bestellset kannst du diese HM-Nematoden bestellen. Da kommt dann so ein Tütchen mit einem Pulver, du siehst die einzelnen Nematoden gar nicht, die sind mikroskopisch klein, rührst das in Wasser ein und gießt damit die befallene Pflanze. Und die kümmern sich dann im Boden drum und töten die Larven und die Puppen ab. Der Clou ist, ganz, ganz wichtig bei der Bekämpfung, du musst das 2 Jahre in Folge machen, und zwar im Frühjahr und im Spätsommer. Also so im April und im August, September, weil das sind die Zeitpunkte, wo diese Larven auftreten. Und die erwachsenen Käfer, die werden so 2 Jahre alt und die werden von diesen Nematoden nicht erwischt. Das heißt, deswegen musst du das 2 Jahre in Folge machen, immer im Frühjahr und im Spätsommer. Und dann kriegt man das eigentlich ganz gut in den Griff. Und dann ist auch schon fast Ende mit den Schädlingen, dann kommt nur noch die Blattfleckenkrankheit.
Das klingt schon wieder fast nach einem Pilz.
Richtig, yes, genau. Das gibt sogar verschiedene Pilzkrankheiten, die alle diese Blattflecken hervorrufen können. Das sind so dunkelbraune bis graue Flecken, die zum Teil nochmal einen andersfarbigen Rand haben oder auch nicht. Die können größer oder kleiner sein. Vor allen Dingen aber stirbt das Gewebe da ab und das ist dann auch nicht mehr reversibel. Also das bleibt dann abgestorben, was natürlich auch blöd ist. Du kannst die befallenen Blätter entfernen und auch entsorgen in der Biotonne, nicht im Kompost. Und dann gibt es ein umweltverträgliches Pilzbekämpfungsmittel, das Fungisan, Rosen- und Gemüsepilzfrei. Damit kannst du das behandeln. Und ach ja, und dann natürlich noch so Eisenmangel. Gerade wenn das mit dem Boden nicht so ganz klappt, dass der sauer genug ist, dann kriegen die schnell mal Eisenmangel. Und das sieht dann so aus, dass die Blätter noch dunkelgrün sind, aber die Blattadern so gelblich werden. Und da gibt es speziellen Eisendünger, zufällig auch von Neudorf, Ferramin. Eisendünger kann man da nehmen, um diesen Mangel zu beheben. Genau, ich glaube, das war's dann auch an Schädlingen.
Schon eine große Palette, ne? Eigentlich. Lohnt sich das dann wirklich noch mit dem Rhododendron? Ich weiß ja nicht.
Mit der Einstellung, die du hast, da kommen natürlich wahrscheinlich, wenn du das pflanzen würdest, da kommt alles zu dir.
Da kommt dann alles
weil
zusammen.
Weil du es erwartest.
Aber guck mal, sowas wie Eisenmangel, dann hätten wir ja schon mal was gemeinsam. Den habe ich nämlich auch. Aber da hilft wahrscheinlich euer Neudorf-Kram, nicht?
Nee.
Würde ich vielleicht
nicht
eher
so
von abraten. Ich habe mal auch mal was von so einem Rhododendron-Park gehört. Ich meine, wir haben hier auch einen in der Nähe am Ort. Das ist jetzt nicht so ein richtig großer, fetter Rhododendron-Park, aber die gibt es ja.
Genau, die gibt es und da kann man auch ruhig mal zur Rhododendron-Blütezeit, also so Mai, Juni ist das ja meistens, kann man hinfahren. Es gibt den weltweit größten Rhododendron-Park oder die größte Rhododendron-Sammlung gibt es im Rhododendron-Park in Bremen übrigens. Der ist 46 Hektar groß, also das ist schon richtig, richtig viel. Da gibt es 650 Wildformen und 3.500 Züchtungen zu bestaunen und zu bewundern. Also das lohnt sich echt, da mal hinzufahren. Ansonsten gibt es tatsächlich im Botanischen Garten in München, in Nymphenburg, auch ziemlich viele Rhododendren, nämlich um die 200 Stück. Und schließlich auch noch im Botanischen Garten in Marburg. Also da gibt es einen regelrechten Rhododendron-Wald. Und ja, auch da kann man mal hinfahren und sich anstecken lassen von der Bewunderung für Rhododendron. Fahr doch mal hin.
Vielleicht mache ich das mal, Sabine. Vielleicht
ja.
Bin ich ja noch umzupolen. Mal gucken. Sabine, das war jetzt wieder extrem viel Input für eine Pflanze, die wahnsinnig viele Menschen in ihren Vorgärten haben. Und das ist gar nicht mal so eine einfache Pflanze, ich verstehe es nicht, aber gut. Hast du drei ultimative Tipps, die das Ganze zusammenfassen, was wir hier gerade ausformuliert haben zur Pflege von Rhododendren?
Sehr gerne. Punkt 1 ist natürlich der gute Standort, also halbschattig, ganz wichtig und ein bisschen windgeschützt. 2, spezielle Rhododendron- und Hortensienerde beim Pflanzen verwenden. Das bedeutet eben, der Boden muss in der Regel bei fast allen Arten sehr sauer sein. Und dritter Punkt, auch beim Düngen einen speziellen Rhododendron-Dünger nehmen, damit da wirklich nichts schief geht und alles gut blüht.
Okay. Eigentlich kann ja dann gar nichts mehr schief gehen.
Es kann wirklich nichts mehr schief gehen.
Genau. Und wenn doch, wo kann ich mich beschweren?
Ja, beschweren oder nochmal nachlesen geht in den Shownotes. Da verlinke ich direkt meine direkte E-Mail-Adresse rein. Da könnt ihr gerne schreiben. Auch wenn ihr euch neue Themen wünscht, sind wir immer sehr aufgeschlossen. Ihr könnt euch auch auf neudorf.de umgucken, da gibt es Kontaktmöglichkeiten, da gibt es aber auch unser Forum, da könnt ihr Fragen stellen und meine Beraterinnen, Kolleginnen, die beantworten diese gerne und natürlich über Facebook und Insta könnt ihr auch direkt Nachrichten schicken, da antworten wir natürlich auch sehr gerne.
Na fantastisch, dann wünschen wir euch mal frohes Pflanzen und Sabine, schön, dass du wieder da warst.
Ja, gern geschehen, war immer wieder eine Freude. Macht's gut.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.